Asciugate i begli occhi, trocknet die schönen Augen. Das Brentano String Quartett hat hier musikalisch das Taschentuch gereicht nach den Noten von Carlo Gesualdo da Venosa. Der ist nicht nur als Komponist in die Geschichte eingegangen, sondern auch als Mörder seiner Ehefrau. Die hatte er mit ihrem Liebhaber ertappt und aus Rache hat er beide getötet. Eine gerichtliche Untersuchung ist folgenlos geblieben, da sogenannte Ehrenmorde unter Adligen nicht gesühnt wurden. Und mit dieser Geschichte sind wir mittendrin im Thema Rache und Gerechtigkeit. Geschieht dir recht? Rache heißt heute die SWR2-Matinee und da ist es mir sehr recht, dass mir jetzt Jörg Kinzig zugeschaltet ist. Er ist Strafrechtler und Direktor des Instituts für Kriminologie der Uni Tübingen. Guten Tag, Herr Kinzig.
Ja, guten Tag.
Welche Rolle spielt die Rache im Strafrecht?
Also der Jurist, der Strafrechtler schaut dann erstmal ins Strafgesetzbuch und wird feststellen, möglicherweise auch überraschender feststellen, dass das Wort Rache im Strafgesetzbuch überhaupt nicht auftaucht. Man kann dann weiter nachdenken nach Begründungen von Strafe. Und dann kommt man auf Begriffe im Strafgesetzbuch wie Schuld oder in der Rechtsprechung auch vielleicht Vergeltung. Aber an sich ist Rache oder scheint etwas zu sein, was wir überwunden haben sollten tendenziell.
Aber wo liegt denn der Unterschied zwischen Rache und Vergeltung?
Das ist eine gute Frage, die ich eigentlich auch nicht so ohne weiteres beantworten kann. Also ich würde meinen, dass Vergeltung vielleicht doch noch eher etwas Maßvolles hat, während Rache etwas Maßloses hat. Die Rache kommt vor in der Rechtsprechung dann beim Mord. Da wird mitunter diskutiert, ob ein Mord aus Rache ein niedriger Beweggrund darstellt. Also dazu muss man wissen, es gibt Tötungen, die nur als Totschlag bestraft werden. Und um aus einem Totschlag einen Mord zu machen, muss ein Mordmerkmal dazutreten. Das kann ein niedriger Beweggrund sein. Und da diskutiert man dann, ob eine Tötung aus Rache einen solchen niedrigen Beweggrund darstellt und dann praktisch den Totschlag zu einem Mord qualifiziert.
Okay, aber Rache kann ja sehr wohl auch nicht nur ein niederer Beweggrund sein. Also im berühmten Fall von Selbstjustiz aus dem Jahr 1981 hat Marianne Bachmeier den Mörder ihrer Tochter vor Gericht erschossen. Jeder hat das irgendwie nachvollziehen können. Wie sehen Sie als Kriminologe auf so einen Fall?
Also das ist, soweit ich das überblicke, bisher ziemlich einzigartig gewesen und hat ja für hohe Emotionen damals auch gesorgt. Also 1981 war das schon eine Weile zurück. Und auch das Gericht hatte hier zu entscheiden, wie gehen wir damit um. Mhm. Und interessanterweise, es war angeklagt damals Mord, was nach deutschem Recht in der Regel zwingend zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe führt. Sie ist dann aber tatsächlich nur wegen Totschlags unter anderem verurteilt worden und hat nur eine Strafe von 6 Jahren erhalten. Und da kann man natürlich trefflich drüber streiten, ob das zu viel oder zu wenig ist.
Ich meine, gerade wenn Kinder Opfer von Gewalt werden, da ist der Racheimpuls irgendwie verständlich. Das ist ja so ziemlich das Schrecklichste, was wir uns vorstellen können. Wie kann man in solchen Fällen zu einem Schuldausgleich finden, der dann den Familien so eine Art von Frieden gibt?
Also neuere Entwicklungen sind, wobei das selbstverständlich, je schwerer die Straftat ist, desto schwieriger wird es, wären so Rechtsinstitute wie der Täter-Opfer-Ausgleich. Also dass man versucht, setzt natürlich voraus, dass die Opfer dazu auch bereit sind, dass man versucht, Täter und Opfer an einen Tisch zu bringen und ja, wenn das sehr gut läuft, vielleicht eine Art Versöhnung zu erzielen. Aber es kann auch hilfreich sein, also nicht nur für den Täter, sondern auch für die Opfer, dass die Opfer idealiter sehen, da steht ihnen kein Monster entgegen, sondern auch ein Mensch mit, natürlich mit Schwächen und auch ein Mensch, der Schuld auf sich geladen hat, aber der vielleicht auch gewisse Stärken hat.
Da kommen wir auch zu dieser ja fast philosophischen Frage, ne? Warum ist Rache und diese Rachegefühle schädlich für den Einzelnen und auch für die Gesellschaft?
Also das ist, meine ich, eine Entwicklung des Strafrechts. Man hat versucht, das Strafrecht zu rationalisieren und auch zu kanalisieren, könnte man sagen. Also früher, es gibt ja Versatzstücke heute noch, also worüber auch noch diskutiert wird, ist in Form der Blutrache, ja, die wir jetzt nicht mehr nach deutschem Recht irgendwie kennen, aber von anderen Kulturen her. Und da stellt sich auch die Frage, also nach wie vor, wie man, wenn es gelegentlich mal zu Form der Blutrache kommt, wie man damit umgeht.
Aber man kann sagen, dass grundsätzlich heute das Strafrecht sozusagen der geregelte Ersatz für Rache ist?
Ja, domestiziert vielleicht wäre ein Wort, in Bahnen gelenkt. Ja, man hat das Strafrecht weggenommen von der Privatangelegenheit zwischen Täter und Opfer. Man hat den Staat dazwischen geschaltet. Das Ganze soll in einem rechtsförmigen Verfahren geschehen. Es ist ja auch wichtig, dazu dient ja auch das Strafverfahren. Es versucht, die Wahrheit herauszufinden. Im privaten Duell sozusagen kann man sich ja auch täuschen. Ja, dann wäre der erste Schritt, also dass der Staat versucht herauszufinden, was ist denn da passiert und dann in geregelten Formen auch zu einem Urteil kommt, dass idealiter dann einerseits eine Resozialisierung des Täters ermöglichen kann, aber auch auf Opferbedürfnisse in einem gewissen Maß eingeht.
Jetzt gibt es Studien, in denen Jurastudenten befragt worden sind, ob sie für strengere Strafen wären. Und ein großer Prozentsatz war dafür. Kann man daraus schließen, dass das Strafrecht kein angemessener Ersatz für Rache ist? Wie sehen Sie das?
Also meiner Auffassung nach ist das deutsche Strafrecht geht im Großen und Ganzen ganz angemessen um. Aber tatsächlich ist es so, dass Strafrecht ja nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern bei uns in gesellschaftlichen Entwicklungen eingebettet ist. Also es gibt Zeiten, in denen die Bevölkerung, man spricht davon, punitiver eingestellt ist, also stärker nach dem Strafrecht ruft. Und es gibt dann auch Zeiten der Liberalisierung. Wir hatten, die Älteren werden sich daran erinnern, eine Liberalisierungsphase in den 1970er Jahren, wo man gesagt hat, also tendenziell, wir gehen mehr in Richtung Besserung des Täters, in Richtung Resozialisierung. Und das unterliegt häufig gewissen Wellenbewegungen.
Und wovon ist das abhängig, ob wir eher in, wie sagten Sie, einer punitiven Phase sind oder in einer liberalen?
Ja, das ist durchaus noch gar nicht so richtig erforscht und das mag von ganz unterschiedlichen Einflüssen, zum Beispiel von Unsicherheitsgefühlen auch abhängig sein. Und dass man eben dann seine Ängste und Sorgen vielleicht auch darauf projiziert, dass man also im Strafrecht dann auch stärker, härter durchgreift in der Vorstellung, dass man damit sehr viel ändern kann, was häufig nicht der Fall ist.
Das heißt im Grunde genommen so eine psychologische Ermächtigung, wenn es mir selber schon irgendwie das alles problematisch ist, sollen die Probleme außen irgendwie, da soll härter durchgegriffen werden, so
ja,
in die Richtung?
Es fällt einem natürlich der Begriff des Sündenbocks ein in einer gewissen Weise. Ne? Und selbstverständlich kann es auch Bedürfnisse geben, also wenn ich mich an die Rechtsordnung halte, dann sollen doch wenigstens die, die sich nicht daran halten, also dann auch entsprechend zur Rechenschaft gezogen werden.
Und kann man sagen, dass das grundsätzlich, wenn so punitive Tendenzen da sind, eine politisch-demokratisch besorgniserregende Tendenz ist?
Also insgesamt, ich muss das vielleicht ein bisschen zurechtrücken, das ist ganz interessant, man kann die Punitivität messen, zum Beispiel an, wir sprechen von Gefangenenraten, also wie viel wird denn eigentlich eingesperrt in einer Gesellschaft? Und wenn wir da Deutschland vergleichen, zum Beispiel mit den USA, die USA ist ein Extrembeispiel, die sperren 10-mal mehr Menschen ein als wir. Also wir sind in Europa, wenn man sich das anguckt, eher im unteren Mittelfeld. Also wir setzen die Freiheitsstrafe sehr moderat ein, würde ich jetzt mal sagen.
So, jetzt die Gretchenfrage. Ist Rache süß oder eher bitter?
Also Rache ist in meiner Vorstellung maßlos, würde ich sagen. Ich habe auch Schwierigkeiten, so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Begriff der Vergeltung. Es sollte ein rationales Strafrecht geben. Oder es gibt es vielleicht auch, mindestens teilweise. Also wir müssen uns genau anschauen, was ist passiert. Und wichtig halte ich auch, das zum Ausdruck zu bringen und auch zu markieren. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, die NS-Tötungen, die jetzt noch, Täter jetzt über 90, ja. Also was will man da noch erreichen? Sicherlich ist es wichtig für die Opfer zu sagen, das, was da passiert ist, ist Unrecht gewesen. Das scheint mir ganz zentral zu sein. Wie hoch die Strafe am Ende ausfällt, ist, das mag erstaunen, aber ich denke, das ist schon so mitunter sogar zweitrangig.
Herr Kinzig, danke für Ihre Zeit.
Bitteschön.
Geschieht dir recht, Rache heißt es heute bei uns. Und Professor Jörg Kinzig, Direktor des Instituts für Kriminologie der Uni Tübingen, hat uns erklärt, wie Recht und Rache zusammenwirken. In der SWR2 Matinée.